Wir haben das Glaubensbekenntnis gesungen miteinander. Ich weiß nicht, wer nebenher den schönen Sonnenuntergang gesehen hat. Hammer, gell? Ihr da drüber? Ach doch, ihr könnt da nicht gucken. Schau mal, und dieser mächtige Gott will dich persönlich als Mitarbeiter haben für seine Sache. Nochmal, dieser lebendige Gott, dieser Schöpfer der Welt, will dich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin haben für seine Arbeit, für seine Vision. Und jetzt nicht gleich denken, du musst Missionar werden oder Missionarin. Kann auch sein, mag ja sein. Wunderbar. Meine ich gerade nicht. Ich meine es nicht konkret. Nur der Missionar wäre der Mitarbeiter im Reich Gottes, sondern jeder, wozu Jesus gehört, jede, wozu Jesus gehört, ist Mitarbeiterin, Mitarbeiter. Und er hat für dich einen Platz, wo er dich brauchen kann. Er hat dir Begabungen gegeben, Dinge, wo du kannst, wo dir Spaß machen, wo dir einfach liegen, die gehen dir von der Hand. Da schlägt das Herz dafür. Und er hat dir Kräfte gegeben. Er hat dir dein Kräftepaket gegeben, was du einsetzen kannst. Du musst kein Bodybuilder sein, kein geistlicher Bodybuilder. Das, was du an Energie hast, wenn du das ihm zur Verfügung stellst und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich habe keinen Dunst, wo du mich brauchen kannst. Ich weiß nur, dass du mich brauchen kannst. Ich bin gespannt. Hier bin ich. Hier bin ich. Es ist unglaublich spannend, wenn man den Weg mit Jesus so geht und dann er uns mit reinnimmt in seine Vision und er uns die Augen aufmacht für das, was er mit uns vorhat. Wir sind bei weitem für mehr geschaffen als nur gucken, dass die Kohle zusammenkommt und dass man den Monat irgendwie über die Runde kommt. Klar sind wir dafür auch zuständig, aber wir haben noch eine andere Aufgabe in dieser Welt. Und wir gucken nebenher ja ein Stück an von dem Leben des Nehemia, können wir da mal einsteigen. Wie hier Gott einen einfachen Mensch beruft. Kurz nur Wiederholung, er stammt nicht aus einer besonderen Familie. Er kommt nicht aus dem Priestergeschlecht, nicht aus dem Levitengeschlecht, kein Prophetenschulen, nichts. Er war ein Mann ohne besondere Herkunft, im Gegenteil, seine Familie waren Flüchtlinge, er ist Flüchtlingskind. Wir wissen nicht, wie Nehemia letztlich an den Königshof dort in Persien, dem Weltreich Persien gekommen ist, wissen wir nicht. Er war dort und wir wissen im Nachhinein, Gott hat es irgendwie hingekriegt, dass er dort an diese Schaltstelle gekommen ist. Er hat sich diesen Nehemia berufen. Er hat was gewusst. Gott hat gewusst, dieser Nehemia, der hat ein Herz, was mit mir denkt. Der hat ein Herz, wo mich versteht. Ein Herz, wo an mich denkt. Was nicht nur die Trümmer sieht, nicht nur die vordergründige Not, sondern es ist ein Mann, der dahinter die geistliche Situation sieht. Das hatte Nehemia schon. Wir haben dann miteinander darüber nachgedacht und geschaut, was waren die ersten Schritte. Wie er denn vor dem persischen König nach so langer Gebetszeit, nach monatelanger Gebetszeit, intensivem Gebet, Herr, was hast du mit mir vor? Was ist mein Platz in diesem ganzen Spiel hier, das Elend in Jerusalem, ich sitze in Persien, was soll das? Bis der Tag gekommen ist, wo er gemerkt hat, jetzt kann ich reden, jetzt ist der Zeitpunkt. Der ist auch sonst jeden Tag beim König gewesen. Aber es war nie der Punkt. Er hat immer gemerkt, noch nicht, es passt noch nicht. Und es war der Zeitpunkt, wo der persische König, der den Gott Israels überhaupt nicht kennt, offen war. Ihr wisst noch, und Nehemia kann ihm erzählen, was ihm auf dem Herz liegt. Und er bekam diese Situation, wie so eine Fee, sag mir einen Wunsch, wo du hast. Erinnert ihr euch, sag mir, wie lange willst du Urlaub? Ihr wisst noch, ja. Und Nehemia merkt, jetzt hat Gott angesetzt. Hier gibt es Rückenwind, geistlichen Rückenwind, um Jerusalem aufzubauen. Und das hat ihn motiviert. Er war ziemlich keck, hat dann noch mehr verlangt vom persischen König, ganz schön keck. Holz und so, Bauholz aus dem königlichen Wald. Und er sitzt auf seinem Kamel, 1400 Kilometer in den Westen, go west, young man, jeden Tag rund 45 Kilometer. Das waren so die Abstände zwischen den Oasen. Ein Monat, rund 31 Tage, 30 Tage, und er kommt in Jerusalem an. Diese Woche hat mir jemand gesagt, der noch nicht so lange in die Gemeinde kommt, wo er zu Jesus gefunden hat, kurzes Beispiel zwischendrin. Wir wollen jetzt an dem Samstagsmarkt, der in Weststetten stattfindet, jeden Samstag wollen wir an drei Advents, Samstagen vor dem Sonntag, christliche Literatur verschenken, Kalender und so. Er hat es mitgekriegt, der ist schon nicht so lange gläubig, sagte, ey, ich habe daheim ein Pavillon, brauchst du ein Pavillon? Ja klar, das war mein mega Problem, woher kriege ich ein Pavillon da dafür? Und ich habe daheim noch eine Heizung stehen, brauchst du eine Heizung? Habe ich nicht, woher habe ich eine Gasheizung, ja? Wunderbar. Das ist, wenn ein Mensch zu Jesus findet, ist er auch bereit und er merkt, er kann was beitragen. Ne? Ein paar Tage später ruft seine Frau an und sagt, und sie war sehr vorsichtig, sehr dezent, wie wäre das, ich würde gerne so Gläser nehmen und Kerzen reinstellen, zum, das ein bisschen schöner dekorieren. Sag ich, ja mach, mega, genau das macht es. Ja, und könnte man nicht vor das Pavillon links und rechts noch so eine Laterne, ja klar, macht es. Ihr kennt doch das, oder? Wenn man miteinander ein Projekt hat und zusammenarbeitet, wenn man zu Jesus gehört und sich einbringt. Zurück zum Nehemia. Er kommt also nach Jerusalem und das Erste, was er macht, wisst ihr noch, was er gemacht hat? Bestandsaufnahme, genau. Er hat erstmal geguckt, was sind die Schäden. Wo sind die Mauern, wie stark beschädigt, wie viel Material brauchen wir, wie viel Manpower, an welcher Ecke von der Stadtmauer. Und dann hat er einen Plan geschmiedet. Und wir haben darüber gesprochen, auch wenn eine Gemeinde vorwärts gehen will, wenn eine Gemeinde ein neues Projekt anpackt, eine Analyse ist nötig. Eine Gemeindeanalyse, die man entweder selber oder mit jemand anders macht. Sind unsere Beziehungen tragfähig? Ist alles okay? Welche Möglichkeiten haben wir? Welche Begabungen haben wir in der Gemeinde? Welche Räumlichkeiten haben wir in der Gemeinde? Etc. Analyse, ganz wichtig. Wir gehen jetzt heute weiter. Weil wäre langweilig, wenn wir nur wiederholen. Es geht heute um Teamwork. Ich lese dazu aus dem Kapitel 5, die Verse 14 bis 19. Kapitel 5, 14 bis 19. Schön, ich höre es blättern. Klasse. Und von der Zeit an, als mir befohlen wurde, bitte beachten, als mir befohlen wurde, ihr Statthalter zu sein im Land Juda, nämlich vom 20. Jahr bis zum 32. sind 12 Jahre. In der Zeit verzichtete ich für mich und meine Brüder auf meine Einkünfte als Statthalter. Er hätte richtig Kohle machen können mit dem Job, hat er darauf verzichtet. 12 Jahre lang. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, die hatten das Volk belastet und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen gefordert. Auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Aber ich machte es nicht so wegen meiner Gottesfurcht. Auch arbeitete ich an der Mauer und kaufte keinen Acker. Und alle meine Leute mussten sich dort zur Arbeit versammeln. Dazu waren von den Juden, nämlich die Ratsherren, 150 an meinem Tisch. Wer hat von euch so einen großen Tisch daheim? Ernst Günther, du hast da bestimmt so einen Megatisch, oder?
Ganz so viel doch nicht.
150 Ratsherren, täglich an meinem Tisch, auch die, die zu uns kamen aus den Völkern, also Gäste, die um uns her wohnten. Ausländer haben dort auch gewohnt. Und dafür brauchte man täglich einen Stier, 6 auserlesene Schafe, Geflügel, einen Döner und jeweils für 10 Tage eine bestimmte Menge Wein. Dennoch forderte ich nicht die Einkünfte eines Statthalters, denn der Dienst lag schon schwer genug auf dem Volk. Gedenke, mein Gott, zu meinem Besten an alles, was ich für dieses Volk getan habe. Bei aller Arbeit und allem Projekt stehen bei Nehemia die Menschen in der Mitte. Die Menschen. Auch beim Gemeindebau, wenn es um Kreise geht, wenn es um Systeme, um Programme geht, ja? Das Ziel ist immer der Mensch. Immer dran denken, es geht um die Menschen. Hier ging es auch nicht um die Mauer letztlich, es ging darum, dass der Mensch in der Stadt geschützt ist durch die Mauer. Der Mensch steht da. Klar steht zuerst Gott hier, hier von der Reihenfolge vom Text ist halt mal der Mensch als erstes angesprochen, das Volk. Das liegt ihm am Herzen. Er sagt, die haben schon so viel zu tragen. Ich verzichte auf einen Großteil dessen, was ich eigentlich kassieren könnte. Es geht mir um den Mensch. Es soll dem Mensch gut gehen. Der Mensch soll leben können. Der Mensch soll sein Leben leben können. Es geht mir um den Mensch. Ich forderte nicht die Einkünfte, denn der Dienst lag schwer auf mir. Manche kennen von euch den Slogan unserer SV, dem Menschen zugewandt, Gott zugewandt, etc. Das finden wir genau hier an dieser Stelle wieder, diesen SV-Slogan, der über unserem Verband steht. Den Menschen zugewandt, bei aller Gemeindearbeit, alle Programme, es geht immer um Menschen. Das wird es nicht aus den Augen verlieren, sehe ich auch beim Nehemia. Dann aber natürlich auch Gott zugewandt. Warum hat er das so gemacht? Warum ging er so vorsichtig vor? Weil er sagt, wegen meiner Gottesfurcht. Weil mein Leben verantwortlich vor meinem Gott. Und deswegen kann ich es nicht machen wie meine Vorgänger, die den Druck ausgeübt haben, die das Letzte rausgesaugt haben aus den Menschen. Nein, in der Mitte allen steht die Furcht Gottes. Es geht nicht um Angst, es geht um eine Ehrfurcht. Ich denke, das ist diese Ehrfurcht, die geschieht und entsteht auch im Singen der Lobpreislieder. Für mich entsteht da so eine Ehrfurcht, so ein inneres Staunen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn wir von der Größe Gottes singen, hineingenommen werden in die Person, wer er ist, und wenn um uns herum die Gemeinde so langsam verschwindet und im Lobpreis stehen wir vor ihm, das Staunen vor ihm, die Würde, die er hat. Gott zugewandt. Und er sieht sich als Mensch, als Mittelsperson. Er ist nicht der Chef, er ist nicht der große King. Er weiß, Gott will die Stadt aufbauen, Gott will sein Volk wieder hochholen. Das weiß er. Und er weiß nur, ich bin da ein Mittler, ich stehe da bloß zwischendrin, ich bin nicht der Chief, ich bin nur der Ausführende. Aber in dieser Spannung steht er. In dieser Spannung steht er drin. Und so ist es manchmal Lust und manchmal ist es auch Last. Und es geht jedem, wo in der Gemeinde mitarbeitet, ist genau das. Wir haben Zeiten, wo Gemeindearbeit richtig Spaß macht, wo was geschieht, wo was wächst, wo was vorwärts geht. Ja? Und es gibt zwischendrin Phasen, da ist einfach Last. Vielleicht reden wir nicht so offen davon, aber das ist es. Und es ist auch normal. Auch Nehemia hat es als Last empfunden. Er hatte es nicht nur leicht, wir kommen nachher auch noch zu einer Sondersituation, verrate ich jetzt noch nicht. Und als Leiter steht er auch unter bestimmten Vorgaben, die jetzt im Alten Testament nicht so gehen, aber er muss vorne dran stehen und die Sache vor Gott verantworten. Das heißt, sein Leben muss das auch ausdrücken, weißt du. Er kann nicht vorne dran stehen und sagen, Gott sagt zu uns, bau die Stadt und selber lebt da als Hallodri. Klar geht's nicht. Und wir sehen, offensichtlich haben die Menschen ein tiefes Vertrauen in ihn, der erst 4 Tage da ist oder 3 Tage. Der Mann hat eine Ausstrahlung gehabt, wo die Leute gesagt haben, auf den Horchmer. Das, was der sagt, das fundiert. Der hat eine Gottesbeziehung. Wir spüren seinem Leben ab. Wir stellen unseren Willen zum Aufbau unter seinen Willen. Wow! Auch im Neuen Testament, für die Gemeinde Jesu ist es so, dass für Gemeindeleiter zum Beispiel krasse Vorgaben in der Schrift stehen. Es kann nicht einfach jeder gerade so Gemeindeleiter sein. Auch hier gibt es Vorgaben, weil wir Vorbilder sind, wenn wir vorne dran stehen. Also der Nehemia den Menschen zugewandt, alle Systeme, alle Programme. Es geht uns um den Menschen. Und wenn wir Evangelisation durchführen, vergessen wir manchmal vor lauter Organisieren von Technik, von Vorprogramm, von Theaterstück, von Begrüßungsdienst, von Essen, von Trinken, ist man manchmal schon so verplant und im Kopf schon so zugeballert, dass man gar nicht mehr dran denkt, und wen lade ich ein? Peinlich, gell? Also, wozu man es eigentlich macht, um Menschen einzuladen, kommt man gar nicht mehr drauf, weil man so viel anderes Technisches in der Birne hat. Aber man kann es ja anders machen. Und Gott zugewandt. Muss ich auf meinen Zettel gucken. Und jetzt müsste man eigentlich einen längeren Text lesen, das mache ich nicht. Viele von euch haben die Bibel dabei, ihr könnt das selber lesen oder daheim danach lesen. Ein paar Abschnitte lese ich mal. Müsst ihr selber kurz gucken. Die Predigt halte ich zum ersten Mal. Ach, guck, das kommt jetzt. Weil manchmal klappt was nicht so. Er hat selber dran gearbeitet. Mal gucken, was der Drücker da geschrieben hat. Ach, das habe ich vergessen zu sagen. Ja. Ihr seid in der ersten Reihe, okay. Was das heißt, wenn 150 Ratsherren am Tisch sitzen, das hat ja eine tiefere Bedeutung. Das geht nicht nur darum, dass die was zwischen die Zähne kriegen, sondern das heißt, die haben da miteinander auch die Arbeit durchgesprochen. Das heißt, sie haben als Team gearbeitet. Nehemia hat die Männer genommen, damit sie gucken, damit die Sache läuft. Nehemia war Teamworker, einer, der im Team arbeitet. Dann, was dort geschieht, am Tisch geschieht Vertrauensbildung. Man isst zusammen, man verzählt miteinander, man lernt sich besser einschätzen, man weiß, wie der andere tickt, man merkt, der hat ja genau so einer der Waffel wie ich auch, der ist auch ein fehlerhafter Mensch, und man merkt, aber er lebt mit Gott und er hat Gott lieb, aber kämpft mit seiner Natur, mit seinem Naturell. In der Mitarbeit, im Team wird Vertrauen gebildet und als nächstes, dort am Tisch hat der Nehemia auch die Vision aufrechterhalten. Er hat die Vision aufrechtgehalten und hat immer wieder gesagt, Leute, es ist nicht das Ding, was wir machen. Hinter uns steht der lebendige Gott. Er baut seine Stadt wieder auf als Zeugnis für die Völker drumherum. Das, was wir hier tun, geschieht zur Ehre Gottes, damit endlich die Völker nicht mehr sagen, guck mal, was haben die für einen komischen Gott, der kann nicht einmal auf seine Hauptstadt aufpassen und auf sein Volk, also ein Schwächling. Nein, wir stellen die Stadt Gottes wieder her, damit die Ehre Gottes wieder hergestellt wird und die Völker an uns von Neuem sehen, unseren alten Auftrag, an uns sehen, wir haben einen lebendigen Gott. Und es geschieht dort am Tisch, jeden Tag, Frühstück, Mittagessen, Abend, Kaffee trinken. Jedes Mal geschieht es, dass die geistliche Ausrichtung neu geklärt wird. Wir machen es für unseren Herrn. Und dort ist auch zusammengetragen worden, haben die einen erzählt, Mensch, wir haben zu wenig Leute in unserer Ecke. Ja, wir brauchen mehr Leute. Ein Antrag sagt, uns langt das Material nicht. Und da passt es nicht. Und dort stöhnen die Menschen. Das ist so Bullehitz da in Jerusalem. Und bräuchten mehr Schatten. Und das war auch ein Arbeitsessen. Ja, ein Arbeitsessen. Da hat man dann auch erzählt, wo es nicht passt und wie man sich untereinander helfen kann. Ein Teamworker. Auch für uns in unseren Sitzungen. Zusammenspiel, zusammentragen, geistliche Ausrichtung, Vision, wach halten. Jetzt käme eigentlich der Text, den ich überspringe. Gucken wir es uns einfach mal an. Im Kapitel 3 steht nämlich jetzt eine genaue Liste, wer an welcher Ecke gearbeitet hat. Also die einen haben da oben angefangen, am Schaftor, das Fischtor wird beschrieben, das Jeschanat-Tor, das ist das neue Tor. Dann geht es am Ofenturm weiter, dort hier im Westen hat der Schalum gearbeitet, Schalum war, was weiß ich, wie der ausgesehen hat, der Mensch, und da wird berichtet, seine Töchter haben dort mitgeschafft. Finde ich krass, also Gleichberechtigung, ja. Seine Töchter. dann hier unten das Taltor, hinter mir das Misttor, das gibt es heute noch, das Quelltor, dann am Wachthof entlang hoch, Ofelturm, am Rosttor bis rauf an die Ecke. Und das wird in dem Text genau beschrieben. Und als nächstes schauen wir mal noch, wer da alles mitgearbeitet hat. Es steht alles in dem Text drin, glaubt es mir einfach. Da ist einmal die Rede von den Hohenpriestern und Priestern, die da mitgebaut haben. Haben die eine Ahnung vom Bau? Vermute mal jetzt nicht so arg. Mitgearbeitet haben Goldschmiede. Ich glaube, die sind eigentlich mit viel kleineren Dingen, oder? Gelehrt. Ist noch viel schlimmer wie Feinwerktechnik. Und jetzt schaffen die mit Speis, mit Steine, mit Balken, die Goldschmiede. Dann wird weiter gesprochen von den Salbenbereitern, das sind die damaligen Apotheker, die jetzt also keine Cremes und Medikamente mischen, sondern Beton mischen. Wieso lacht ihr? Stimmt's nicht? Oder ist die Rede von Bezirksobersten, von Verwaltern von bestimmten Bezirken innerhalb von Jerusalem, aber auch Verwalter von Bezirken außerhalb von der Stadt? Das sind also, darf ich es mal, also ein Sesselfurzer, die haben also ja auch mitgemacht und die Kulistämmer, hier an der praktischen Arbeit, sie haben mitgemacht, die Leviten, die sonst im Tempel dienen und auch ist noch die Rede von den Händlern. Die haben alle ihre Sachen liegen lassen und haben gesagt, wir bauen die Mauern wieder auf. Wir bauen die Mauern auf. Und ich erinnere nochmal dran, das sind Menschen mit lauter verschiedenen Charakteren. Das sind die dabei, die bei allem gleich jubeln und yeah, das kriegen wir hin und voll kommt noch eine drauf und wir feiern heute Abend, wenn wir fertig sind. Das sind die anderen drauf, die ruhig ihre Sache vor sich hinschaffen. Das sind die dabei, die alles mit einem Zentimeter nachmessen. Das sind die dabei, die sagen, oh komm, das brauchst du zu eng nehmen. Das sind jeder Charakter, das ist biblisch, in der Gemeinde Gottes hat jeder Charakter seinen Platz. Und jeder Charakter hat gigantische Stärken und Schwächen. Aber miteinander sind wir am Werk. Und jeder hat seine Fähigkeiten, seine Begabungen. Die Schrift sagt es klar, jeder hat mindestens eine Geistesgabe, eine Gabe vom Geist Gottes bekommen, die man einsetzt in seiner Gemeinde, weil er weiß, die braucht man hier, gibt er sie uns. Fähigkeiten. Dann auch das Kräftepotenzial. Wir haben alle, haben wir verschiedenes Kräftepotenzial. Manche, wenn man die sieht, Markus, wenn ich dir nachts begegnet hätte, dann hätte ich von der Straße sein können. Richtiger Bär. Ja? Hä? Ich weiß. Du lässt mich in den Arm nehmen, gell? Ich weiß das schon. Und andere, die laufen darum wie Spechtele. Weißt du, wenn der Wind kommt, die haut es um. Und so sind wir verschieden. Das ist in der Gemeinde Jesu egal. Du bist gebraucht mit deinem Kräftepotenzial. Und da kommt auch das raus, was letztlich im 1. Korinther 12 das wunderschöne Bild ist von Paulus. Ihr kennt es. Die Gemeinde vor Ort ist wie ein Körper, wie ein Leib, wo aus lauter Körperteilen besteht. Auch ein Blinddarm. Wir sind wichtig, du bist wichtig und du hast deinen Platz. Mit dem, wie du bist. Und da, wo du meinst, braucht man das, ich bin doch nicht so und mich übersieht man, du, das ist egal. Ich sage das, du bist gebraucht und du bist wichtig. Jesus braucht dich. Und du bist ihm wichtig und er hat mit dir was vor und das macht dich stark. Das hebt auch deinen Selbstwert. Bei deinen Zweifeln, die fallen dann immer mehr weg, wenn du merkst, wie Jesus durch dich handelt. Wieder ohne es zu lesen, da waren nicht nur Leute in Jerusalem, die da gewohnt hin und gebaut haben, sondern das ist wie beim Zeltlager, beim Bezirkszeltlager. Wo der Bezirk zusammenarbeitet, da kommen Leute von Jericho, 35 Kilometer etwa weg, da kommen Leute von Tekoa, da wohnt ein Freund von mir, also nicht damals, sondern jetzt, 20 Kilometer südlich. Dann wird erzählt von Gibeon und nicht Mazda, sondern Mizpah, nördlich. Wir reden von Sanoach, das ist in Bet-Shemesh, 35 Kilometer westlich, also Richtung Mittelmeer. Von Bet-Kerem, da kam dann später Johannes der Täufer her. Und von Bet-Zur und sogar von Keila. Und sie sind alle nach Jerusalem gekommen und gesagt, wir bauen Gottes Stadt mit auf. Uns liegt es auf dem Herzen, die Ehre Gottes muss wiederhergestellt werden. Die Ehre Gottes muss wiederhergestellt werden. Wir lassen unser Zeug daheim liegen. Wir nehmen diese Reise auf sich. Wir lassen unsere Familien lassen wir daheim für diese Zeit. Das Projekt, da machen wir mit. Da machen wir mit. Und bis jetzt hört sich das ja alles sehr positiv an, oder? Jetzt gibt es aber einen Wermutstropfen, könnte man sagen. Einen Wermutstropfen. Den möchte ich nicht verschweigen. Und zwar kommt er im Vers 5 vom Kapitel 3. Also wo aufgezählt wird, wer hat an welcher Ecke gearbeitet. Wir hatten gerade die Berufe, wir hatten, wo sie herkamen. Und dann kommt im Vers 5, neben ihm bauten die Leute von Tekoa, aber ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht. Ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren oder für ihren Herrn. Ja, geht es? Gibt es denn sowas? Den Nacken beugen? Wann tue ich denn meinen Nacken beugen? Einmal, wenn ich mich bücke, um was zu schaffen, aufzuheben, rum und um zu lupfen, durch meinen Nacken beugen, den Nacken beugen. Oder sinnbildlich Nackenbeugen ist auch, wenn ich mich unter eine Leitung stelle. Ja, wenn ich mich unter eine Leitung stelle, wenn ich im Projekt mitmache, wo ich nicht der Chief bin, sondern wo ich ein Mitarbeiter bin, dann ist der andere über mir, weil er Verantwortung trägt, Autorität hat und dann in Anführungsstrichen durch meinen Nacken beugen und sagt, du kannst mir jetzt sagen, was ist dran? Du hast den Plan, du hast einen Überblick, du checkst es und ich mache das, was du mir vorgibst. Und da gab es Leute, die haben gesagt, nö, mach ich nicht. Aha. Die gab es auch. Ich finde schon mal stark, dass das nicht verschwiegen wird. Es wird nicht tot geredet oder tot geschwiegen. Es war ein Gesprächsthema, garantiert auch unter den Leuten. Wir schaffen, wir ziehen die Mauern hoch und die sind nachher genauso beschützt, die, wo da faul rumhocken, wie mir, die mir jetzt euren abschwitzen. Das sind die Nutzlieser, die faule. Und so. Aha. Und man hat sie gelassen. Man hat sie gelassen. Oder aus welchen Beweggründen raus sagen denn Menschen so vornehme, woher könnten sie vielleicht das haben, dass sie sagen, nö, mach ich nicht mit. Vielleicht haben sie sich auch ziemlich mies gefühlt, weil sie denken, 70 Jahre lang ist der Bau jetzt geruht. War nämlich so, 70 Jahre hat der Bau geruht. Und da waren wir ja die Chiefs, da waren wir die Chefs, da waren wir die Ansager. Und jetzt meint da der Eule, da kommt der Herr von Persien da, der dahergelaufene, und jetzt kommt der Jungspund daher und meint, der kommt und alles hopft und alles gelingt. Ja, und mir? Vielleicht ist ihnen einfach auch nur gestunken, dass hier einer herkommt und der bringt die Initialzündung und die Leute fliegen auf ihn. Vielleicht hat ihnen das einfach weh getan. Haben sich übergangen gefühlt. Jetzt sind sie auf einmal nicht mit dir, wo da oben dran stehen, jetzt steht ein anderer oben dran. Und jetzt werden nämlich sie anguckt zuerst, sondern da wird ein anderer jetzt angeguckt. Ich weiß es nicht. Ich habe nur überlegt, warum gibt es hier Leute, die sagen, wir machen nicht mit. Es wird gesehen, man lässt sie. Man könnte sich überlegen, warum machen sie es oder machen sie es nicht. Vielleicht hatten sie auch Angst. Vielleicht hatten sie auch Angst vor, wisst ihr noch, Tobias, Sanballat, die Feinde, die kommen immer wieder vor hier drin. Vielleicht haben die Angst gehabt. Wenn die das mitkriegen, dann machen die wieder Krieg mit uns. Wie die letzten zig Jahre haben die immer Rabatz gemacht. Wir liefern denen keine Vorlage, dass sie wieder Krieg gegen uns machen. Da war die Angst vor dem Krieg wichtiger als die Furcht Gottes. Da war die Angst größer als die Furcht Gottes. Aber das Entscheidende für mich ist, der Bau geht einfach weiter. Nehemia lässt sich nicht entmutigen, er lässt sich nicht abhalten, er lässt sich nicht beeinflussen oder sich die Kraft rauben. Keine Diskussionen, er weiß, es ist Gottes Auftrag, er weiß, er hat seine Mitarbeiter, die hinter ihm stehen, die die Vision Gottes teilen, und er fährt seinen Kurs. Er ignoriert die Bruttler und die Stopper, die Bremser, die ignoriert er. Er macht, wenn man das mal so menschlich sagen mag, macht er sein Ding, aber sein Ding ist Gottes Ding. Er macht sein Ding. Und es ist auch normal bis heute in den Gemeinden, wenn eine Gemeinde was Neues anfängt, ein Projekt oder eine neue Form oder eine neue Struktur oder was, gibt es immer welche, die dabei sind, welche, die dagegen arbeiten. Und dann ist immer die Frage, auf wen hört man? Wer gibt den Kurs? Wo geht Gottes Weg lang? Manchmal muss man auch an Menschen vorbeiarbeiten und sie liebevoll links liegen lassen, wie das hier Nehemia gemacht hat. Wir können nicht nach alle Richtungen gehen, wir können es nicht alle recht machen. Das sagt nicht nur das Sprichwort, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Wir sehen das hier sehr praktisch. So ist Nehemia ein Teamworker, er arbeitet im Team. Wir kommen zum Schluss. Oh, warum kommst du nochmal? Also, wir fassen zusammen, natürlich jetzt ein Stück übertragen. Wir schaffen zusammen, wir arbeiten im Team miteinander, aber der Chef, der Architekt ist Jesus. Es gibt in jeder Gemeinde, in jeder Gruppe, in jeder Firma, egal wo, es gibt immer eine Leitung. In der Gemeinde ist sie von ihm eingesetzt. Wir arbeiten zuerst für Menschen. Bei allen Strukturfragen, es geht um Menschen. Und wenn Gott eine Sache plant, geht es Gott auch immer um die Menschen. Es geht ihm nicht um den äußeren Rahmen einer Gemeinde. Wenn, dann nur um den Rahmen, damit es den Menschen gut geht. Damit die Menschen erreicht sind. Dafür ja. So wie auch die Stadtmauer nur der Zweck war, damit die Menschen in Sicherheit wohnen können. Und jeder ist mit seinen Kräften und Gaben für die gemeinsame Vision gefragt. Du bist wichtig. Jetzt machen wir ein paar Augenblicke der Stille. Überleg dir mal, wo schaffst du mit? Braucht keiner was sagen. Überleg dir mal für dich, wo ist dein Part? Wo arbeitest du im Reich Gottes mit? Wo bist du im Team mit drin? Überleg mal für dich, so jetzt als Schluss, wo ist dein Platz im Reich Gottes? Wo merkst du, da gehe ich drin auf? Ich habe meinen Platz. Oder wo merkst du vielleicht, eigentlich bin ich noch gar nicht richtig dabei, aber hört sich cool an und ich weiß auch, dass ich Dinge kann und so. Nimm mal die Gedanken jetzt in die Stille rein. Wo ist dein Platz im Reich Gottes? Ich schließe die Stille ab mit einem Gebet. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir an deinem großen Projekt mitschaffen dürfen. Danke, dass du Aufgaben für uns hast, die zu uns passen, kräftemäßig, begabungsmäßig, und auch unser Herz dann schlägt und wo wir drin aufgehen und wo wir merken, wir haben deinen Rückenwind. Bitte hilf mir und hilf uns, dass wir die Menschen sehen, die Menschen, die du suchst, deine Menschen. Hier in Weinstädter drumherum. Es sind deine Menschen, die du liebst, die du suchst, die du retten willst. Sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vielleicht haben wir auch die Vision aus dem Kopf verloren, aus dem Blickfeld, ich weiß es nicht, aber mach weiter mit uns, sprich mit uns, dass wir unseren Platz finden, dass dein Name groß wird, dass dein Name geehrt wird, dass Menschen anfangen, dich anzurufen, dich zu lieben, auf dich zu hören, von dir zu erzählen. Danke, dass niemand von uns aus dem Raster fällt, sondern jeder von uns hier ist für dich so wichtig. Du hast Großes mit uns vor. Dank sei dir. Amen.